toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Patreons, hallo liebe Advantage-HörerInnen zu Folge 76. Liebe Grüße aus London, aus dem Westen von London, genau genommen dem Stadtteil Richmond. Es ist Donnerstagabend, ich befinde mich in meinem Airbnb, selbst bezahlt natürlich, so wie sich das gehört, als freier, selbstständiger Journalist. Und ich hatte heute meinen ersten Tag in London, nachdem ich gestern eine Odyssee hatte an Anreise mit 3 Stunden Passkontrolle, Streiks in der Londoner U-Bahn etc. Gut, ich bin aus Kostengründen auch über Stanston gefahren und musste dann einmal komplett durch London. War vielleicht nicht die beste Idee, aber die billigste. Spaß beiseite, mir geht's heute wieder ganz gut. Ich war heute den ganzen Tag nicht in Wimbledon. Das ist eine Stunde weg oder 50 Minuten weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern bei der Qualifikation von Wimbledon in Roehampton. Das ist nur 15 Minuten tatsächlich weg gewesen von meinem Airbnb. Richtig gut. Bank of England Sports Centre heißt dieser besondere Ort. Besonders deshalb alleine ja schon, weil Wimbledon das einzige Grand Slam Turnier ist, bei dem die Qualifikation nicht auf der Anlage gespielt wird. Das ist natürlich aus Rasengründen, um den Rasen zu schützen. Sonst würde der schon am ersten Hauptfeldtag aussehen wie der Garten meines Vaters. Hoffentlich hört mein Papa nicht zu, wobei so schlimm sieht der Garten auch gar nicht aus. Und tatsächlich gibt es ja dieses Jahr in Wimbledon auch zum ersten Mal heute auf Court 1 und auf Center Court Trainingssessions, um zu verhindern, dass wieder so viele Spieler slippen, also ausrutschen wie Serena Williams vor einigen Jahren zum Beispiel. Das ist neu. Aber ich war, wie gesagt, in Roehampton und habe mir heute den finalen Qualitag, die dritte Runde, angeschaut. Und ja, das hat mich irgendwie auch emotionalisiert. Also es ist schon ein ganz besonderer Ort. Es geht darum, dass sich Spieler für das prestigeträchtigste Turnier der Welt qualifizieren können. Spieler aus der zweiten Reihe, für die das Erstrundenhauptfeldgeld von 60.000 oder 70.000 Pfund, ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, einfach eine ganze Menge ist, auch wenn es dieses Jahr keine Punkte gibt. Und es war so emotional, ständig hat jemand irgendwo geschrien, wenn die Spieler gewonnen haben, sind sie auf den Boden gefallen, haben vor Freude so laut gejubelt und auf der anderen Seite hat man ja Tränen gesehen. Ich habe das Vergnügen gehabt, Maxi Matera danach zu treffen. Wir haben 12 Minuten geredet über seine Situation, die langsam wieder bergauf geht, seine Arbeit mit Markus Wisselsberger, den ihr von Philipp Kohlschreiber natürlich unter anderem kennt, der gestern seine Karriere beendet hat, sehr unscheinbar. Er wollte da wohl kein großes Tamtam drumherum machen in der zweiten Runde von Wimbledon. Seit einem Jahr arbeiten die beiden zusammen, haben sich seitdem bei drei von 4 Grand Slam Turnieren auch fürs Hauptfeld qualifiziert. Sein Ranking ist jetzt immer noch in den 170ern, 176, zuletzt Viertelfinale und Halbfinale bei Challenger Turnieren gesprochen. Und wir haben ein bisschen über die aktuelle Entwicklung gesprochen und vor allem auch über die Quali und die Gegebenheiten vor Ort. Das wird euch hoffentlich gefallen. Er war natürlich sehr, sehr gelöst, aber Freud und Leid liegen auch sehr, sehr eng beieinander während des Interviews. Ist zum Beispiel Daniel Massur vorbeigelaufen, der in 5 Sätzen verloren hat gegen den Bruder von Ryan Harrison, Christian Harrison, der super Tennis spielen kann, aber ständig verletzt ist. Massur hat 2:1 geführt, den 4. knapp verloren und dann im 5. ein bisschen die Nerven verloren und 1:6 verloren. Negativ geworden, zumindest das, was ich gesehen habe. Er ist ja auch ein Patreon, falls er das hier hört. No offense. Und ich weiß, wie weh das tut, beziehungsweise ich weiß es überhaupt nicht, wie weh das tut. Ich sehe es nur immer als Journalist und ich habe heute auch sehr viele, ja, krasse Bilder gesehen, mal stellvertretend zum Beispiel Coco van der Wege, die schon im Halbfinale bei den US Open stand und heute als Nummer 2 gesetzte in 3 Sätzen verloren hat. Die ist ganz alleine an mir vorbeigelaufen, keine Fans, kein Trainer, niemand, Tränen in den Augen. Ist schon auf jeden Fall krass, was da so alles passiert. Und das hat mich auch nochmal ein bisschen geerdet nach einer eher auch für mich emotionalen Woche. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aus deutscher Sicht haben sich jedenfalls heute 3 von 4 SpielerInnen qualifiziert, die die letzte Hauptrunde erreicht haben. Nastassja Schunk, ein Jahr nach ihrem Finaleinzug beim Juniorinnen-Turnier, jetzt auch das Hauptfeld erreicht durch einen glatten Erfolg. Glückwunsch dazu. Und Nicola Kuhn, der jetzt wieder für Deutschland spielt, hat sich für das Hauptfeld qualifiziert. Das wissen vielleicht auch gar nicht mehr so viele, aber Nicola Kuhn war ja 2017 in Paris im Einzel, im Finale und im Doppel sogar der Sieger in der Juniorenkonkurrenz. Und es hat jetzt aber 5 Jahre lang gedauert, bis er tatsächlich bei einem Grand Slam-Turnier ja, im Hauptfeld steht. Ich habe danach auch kurz mit ihm gesprochen, off the record, deswegen werde ich das jetzt hier nicht zitieren. Kann gut sein, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch einen Podcast zusammen machen, aber es war auf jeden Fall keine einfache Zeit. Er war mit seiner Freundin auf der Anlage und wirkte sehr entspannt, natürlich auch glücklich und hat auch im Interview mit der offiziellen Wimbledon-Homepage gesagt: I've been doing things pretty good for a long time, but I wasn't rewarded and I think that this week definitely helped a lot. Und hat auch gesagt, dass er einen relaxteren Ansatz jetzt hat und er sich nicht mehr so einen Kopf macht, nachdem es als absolutes Top-Talent erstmal nicht so geklappt hat. Ja, und ansonsten waren da heute auch ja so viele coole Stories. Und vielleicht noch mal ein paar Beispiele, was ich so gesehen habe. Da war Catherine Harrison, eine Amerikanerin, die vor 10 Jahren in den Junioren in Wimbledon gespielt hat und heute mit 28 Jahren erstmals ein Grand Slam Hauptfeld erreicht hat. Und die hat im zweiten Satz schon Break vorgehabt, 5-2, hat dann richtig Nerven gezeigt und hat es dann im Tiebreak geschafft und ist auf die Knie, hat geweint und ja, schon ziemlich krass. Und dann gibt es auch noch einen Schweizer, Marc-Andrea Hüsler, der sich mit 25 erstmals qualifiziert hat und auch mega glücklich war. Ja, negative Sachen habe ich euch auch schon erzählt. Coco van der Wege zum Beispiel. Marc Purcell, der Doppelspezialist, hat sich im Einzel qualifiziert. Für ihn auch nicht alles andere als normal. Ja, aber ich habe mich natürlich auf die Deutschen auch so ein bisschen konzentriert und für mich war das auch irgendwie ein bisschen emotionalisierend, an diesem ja durchaus besonderen Ort das mitzuerleben. Ich meine, ich berichte sehr oft über normalen Tennissport und Tennis ist meine Hauptsportart, aber ich berichte natürlich auch investigativ, ne? Also ich habe letztes Mal belegt, bei mir ist es so gedrittelt. Ich mache noch nicht genug Geld mit normaler Tennisberichterstattung, ich mache noch nicht genug Geld mit investigativer Berichterstattung und ich mache noch nicht genug Geld mit TV-Interviews oder Kommentatoreneinsätzen. Aber zusammen, diese 3 Drittel ergeben schon eine ganz gute Grundlage einfach für mein Leben. Aber sie beißen sich gegenseitig, ne? Wenn ich jetzt investigativ berichte wie diese Woche, ihr werdet es alle mitbekommen haben, ich hatte es ja im letzten Podcast angedeutet, ist jetzt am Sonntag rausgekommen in der Mail on Sunday der Investigativbericht über die Situation von Dopingtests im Tennis und Spieler kritisieren das, wie zum Beispiel jetzt Andrea Petkovic diese Woche und sehr, sehr sachlich im Übrigen auch und Madison Keys etwas weniger sachlich, die das Ganze als Fake News bezeichnet hat. Und dann muss ich am Samstag für die ARD zum Beispiel ein Interview machen mit einem von den beiden, dass dann eher Eiszeitstimmung herrscht ne, und ich nicht ein super TV-Interview hinbekomme, ist auch klar. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwie da auch weitermachen und weiter auch über Matchfixing und Doping berichten. Und ich lasse mich da auch nicht von meinem Weg abbringen. Und so wie Andrea Petkovic für ihren Sport einsteht, so stehe ich auch für unsere journalistische Wahrnehmung und auch unsere journalistische Arbeit ein. Ich habe das ja zusammen mit Edmund Willison gemacht. Wir haben uns auch lange zusammengesessen, übrigens, was sie kritisiert hat in ihrem Tweet, dass das ja normal sei, dass Bluttests des biologischen Blutpasses angekündigt werden, weil sie ja nur zum Monitoring da seien und zum Vergleich mit anderen Bluttests. Das haben wir im Übrigen auch in dem Text geschrieben. Wir haben aber auch geschrieben, warum es trotzdem ein Problem ist. haben uns dann auch nochmal lange zusammengesetzt und haben weil Edmund ein Native Speaker ist, das Ganze dann auch in Englisch eingesetzt, einen ganz langen Thread auf Twitter gemacht, den ich euch ganz oben in meiner Timeline auch verlinkt habe. 23 Tweets, wo wir erklärt haben, warum das trotzdem ein Problem ist. Und da haben wir auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, neben ganz vielen Hassnachrichten. Aber ich lasse mich da auch nicht abbringen und ich gehe da jetzt auch nicht so ins Detail rein. Lest das bitte nach. Es ist auf jeden Fall so, dass Dopingtests, egal welcher Art, auch des biologischen Blutpasses, in der Regel eigentlich immer unangekündigt gemacht werden sollten. Steht auch in den ITF-Anti-Doping-Regeln. Es sei denn, es sind ganz besondere Umstände. So steht es in den Regeln. Und die ITF und der Weltverband und die WADA wollten uns nicht erklären, was das genau bedeutet. Es gibt aber so große Unterschiede. Es gab zum Beispiel im ganzen Jahr 2021 nur zwei Bluttests während Wettkämpfen und ganz große Unterschiede zwischen den NADOs, die testen. Da hat Andrea Petkovic übrigens auch einen Fehler gemacht, hat gesagt, es testet ja die NADOs, die ITF und die WADA. Die WADA testet nicht selbst, die überwacht das Ganze nur. Aber es gibt große Unterschiede. Zum Beispiel nicht jeder Test wird so oft getestet wie die deutschen Spieler von der NADO, ja, mit Urin- und Bluttests. Es gibt zum Beispiel auch Spieler von anderen Nationen, ich sage jetzt mal bewusst nicht welche Nationen, aber ergeben auch Recherchen von uns, die kaum oder gar nicht im Training unangekündigt kontrolliert werden. Und wenn diese Spieler 4 Tage vorher eine Mitteilung bekommen bei den French Open 2019, bei den US Open 2021 und bei den Miami Open 2022, so wie wir es in unserem Text geschrieben haben, dass 4 Tage vorher angekündigt bekommen, dass es einen Bluttest geben wird, dann hilft es diesen Spielern enorm, wenn sie denn Blut- oder Blutdoping oder Epo-Doping betreiben wollen. Dafür ist dieser Blutpass, der im Tennis im Übrigen viel zu spät eingesetzt worden ist, 2013 erst auf Drängen von Andy Murray unter anderem. In anderen Sportarten gibt es ihn schon länger. Dafür ist dieser biologische Blutpass ja da, dass man praktisch Unregelmäßigkeiten entdeckt im Blut ohne einen positiven Test, um zu sagen, dieser Hämoglobinwert ist zu hoch. Das kann so nicht sein. Das kann nur mit Blutdoping, mit Eigenblutdoping oder Epo gehen. Und lest diesen Thread bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lest diesen Text nochmal dazu. Und ich möchte ganz deutlich sagen, wir stehen zu unserer Berichterstattung. Und so wie die Tennisspieler wie Andrea Petkovic Profis sind, so sind wir auch Profis. Da bin ich ganz selbstbewusst. Ihr wisst, wenn ihr mich verfolgt, wie ernst ich meine Karriere nehme, wie viel Herzblut und Zeit ich da reinstecke. Und ich veröffentliche nicht einfach mal so einen Artikel. Einfach mal so, um Stress zu machen. Wenn ich irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit hätte, dann würde ich irgendwie, keine Ahnung, Moderator werden und ständig auf der Bühne stehen und mich selbst abfeiern. Es gibt natürlich auch ein Gros der Moderatoren, die das nicht machen. Ja? Und nicht, dass jetzt wieder falsch verstanden wird, die einfach die Sache in den Mittelpunkt stellen. Aber ich habe es gerne, wenn meine Texte für sich stehen und dann ist alles gut. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass wir sauber arbeiten, immer. Und Edmund und ich schon uns lange kennen. Er hat früher für die ARD-Doping-Redaktion gearbeitet und ich kenne kaum einen Experten auf diesem Gebiet. Und zusammen haben wir einfach auch eine Power und es benötigt auch Selbstvertrauen, um diese Stories rauszubringen. Und dass natürlich das nicht alle gut finden, wenn ihr Tennissport beschmutzt wird und die Spielerinnen dafür kämpfen, das ist auch ihr gutes Recht, das habe ich auch getwittert. Man kann nicht immer mit den Spielern auf einer Seite sein. Das geht ja auch gar nicht, sonst wären wir PR-Berater und keine unabhängigen Journalisten. Und ich hoffe, dass ihr das wertschätzen könnt. Ansonsten gibt es jetzt gleich das Interview mit Maximilian Materer. Was mir vielleicht noch ein bisschen bleibt, ist, euch ein bisschen Bock zu machen auf das Wimbledon-Turnier. Wie gesagt, wir haben jetzt Donnerstagabend. Ich habe 4 Vorschautexte bisher verkauft, unter anderem zum Comeback von Serena Williams, die diese Woche ja Doppel gespielt hat. Jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil Marta Kostiuk gerade meinen Tweet retweetet hat. Da sage ich euch gleich was dazu. Einen Moment. So, das wollte ich eigentlich gleich noch nennen, aber dann ziehe ich es jetzt vor. Ich habe eine Quelle, die mir gesagt hat, ich meine, also gut, machen wir das jetzt nochmal langsam der Reihe nach. Also, ich werde 2 Geschichten zu Serena Williams machen, die hier Comeback feiert. in Wimbledon nach mehr als einem Jahr mit 41 Jahren, also nochmal ein Jahr älter als Roger Federer letztes Jahr, der immerhin noch das Viertelfinale erreicht hat. Sie hat mit Ange Jabeur diese Woche in Eastbourne Doppel gespielt. Die haben jetzt rausgezogen heute, offiziell wegen einer Bauchmuskelverletzung von Ange Jabeur. Da könnte aber auch politische Gründe dahinter sein, zu sagen, hey, wir brauchen noch ein paar Tage Training auf der Anlage von Wimbledon. Also ich habe keine Beweise dafür, aber so würde ich das dann announcen. Und darüber werdet ihr von mir was lesen. Es wird aber auch Texte geben zur Wimbledon-Sperre, natürlich russischer und weißrussischer Spieler. Und jetzt kommen wir zu Marta Kostyuk, die gerade meinen Tweet retweetet hat. Ich habe Kontakte, die mir bestätigt haben, dass russische und weißrussische Spielerinnen auch vom ITF 60K-Tournament in Liepāja in Lettland ausgeschlossen worden sind, weil der lettische Tennisverband, die Latvian Tennis Union, keine russischen und weißrussischen Spieler bei Turnieren in ihrem Land erlaubt. Und die sind heute einfach von der Entry List gelöscht worden, ohne dass sie da irgendwie eine Erklärung bekommen haben. Und da gibt es jetzt natürlich auch Streit. Ich habe auch von Spielerinnen gehört und Spielern, die in nationalen Ligen auch in Deutschland spielen und da nicht mehr willkommen sind als Russen und Russinnen oder Weißrussen und Weißrussinnen. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall unter anderem bei der Zeit was lesen und bei der Deutschen Welle auch. Und da habe ich genug zu tun. Das freut mich auch, dass es hier auch wieder gut läuft, zumindest in den ersten Tagen. Ich werde eventuell nicht bis zum Ende des Turniers bleiben, anders als ihr das sonst gewohnt seid, weil Alexander Zverev fehlt und ich werde das abhängig machen von den Erfolgen deutscher SpielerInnen, allen voran dann wahrscheinlich Angelique Kerber, die heute ausgeschieden ist bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg, und Oskar Otte, der zwei Halbfinals in Folge erreicht hat. Nicht, weil ich es abfeiere, das hatten wir eben schon, sondern weil ich halt oft dann auch in der zweiten Woche bei Aufträgen davon abhängig bin, was deutsche Spieler so reißen. Ich drehe in der zweiten Woche auch noch was fürs ZDF beim Thema Matchfixing. Da wird es im Juli was zu geben und danach werde ich wahrscheinlich abreißen. Also ihr seht immer noch ein bunter Blumenstrauß, ein Mix an verschiedenen Sachen, das ich aber auch mag. Und nun das versprochene, knapp 12-minütige Interview mit Maximilian Marterer hier von der Anlage der Qualifikation in London. Wir hören uns ganz bald wieder. Liebe Grüße.
Ja, liebe Advantage-HörerInnen, wie versprochen melde ich mich aus Wolverhampton von der Quali am letzten Quali-Tag. Und wenn jemand gewinnt, ist es leichter, ihn für ein Interview zu gewinnen und zu überzeugen. Und gegenüber von mir sitzt Maxi Marterer, der heute in drei glatten, aber durchaus knappen Sätzen sich fürs Hauptfeld qualifiziert hat. Maxi, ich bin jetzt hier seit 2-3 Stunden und ich höre in regelmäßigen Abständen sehr große, erleichternde Schreie. Als du gewonnen hast, war ich aber gerade hier oben. Wie war es denn bei dir? Nach innen gefreut oder auch ein Schrei?
Eher so nach innen gefreut, eher viel Erleichterung da und irgendwie, ja, ich glaube, heute war ein Match, was mental natürlich auch ganz schön tough war, also nicht unbedingt körperlich, aber zwei enge Tiebreaks in den ersten zwei Sätzen gewonnen und ja, am Ende irgendwie viel Erleichterung und ein großer Stein irgendwie auch abgefallen, als ich gewonnen habe heute.
Für mich ist es tatsächlich das erste Mal hier in Roehampton auf der Quali-Anlage, das dritte Mal in Wimbledon an sich. Vielleicht kannst du den HörerInnen mal ein... Ja. Haben wir gerade noch einen Gruß bekommen von, wer ist es?
Radu
Albert. Ja, Radu Albert.
Teamkollege, genau. Aus Deutschland.
Genau, der hat auch in Wiesbaden gelebt und hat dort lange gespielt. Als er sich hochgespielt hat, hat heute, glaube ich, auch gewonnen.
Ah. So, Glückwunsch. Er hat neben mir gespielt, insofern hat man, glaube ich, so ein bisschen irgendwie trotzdem was voneinander mitbekommen, weil hier ist ja eine große Reihe, so jeder Platz nebeneinander und selbst wenn man es ausblenden möchte, sieht man ja trotzdem so ein bisschen die Spielstände von den Nebenplätzen.
Genau, und das ist hier, wie gesagt, auch alles ganz eng. Wir sitzen hier an der Clubanlage, an einem Tisch und da gehen die Spieler auch ein und aus. Von daher ganz normal zurück zur Frage. Ja, für mich ist das erste Mal, nee, alles gut, das ist ja auch authentisch. Für mich ist das erste Mal hier in Roehampton, wenn ich hier reinkomme, ich habe gesehen, eigentlich ist es nur die Verlängerung einer großen Wiese, die dann auch von Greenkeepern zurecht gemacht wird. Mal Hand aufs Herz, wie groß ist denn der Unterschied zur Hauptanlage?
Ja, ich glaube, wenn man mal Wimbledon Hauptfeld gespielt hat und dann so ein bisschen vergleicht mit der Quali-Anlage, was alles so ein bisschen improvisiert ist. Es sind viele Riesenzelte aufgebaut, es ist wie gesagt, also in der Einreihe sind 10 Plätze nebeneinander, nur durch so einen Meter breiten Gang voneinander getrennt. Ja, ist ein riesen Upgrade natürlich, sich jetzt hier qualifiziert zu haben fürs Main Draw. Und ja, Wimbledon ist so ein sehr, das traditionsreichste Turnier der Welt. Und insofern freue ich mich einfach nur, das jetzt wieder erleben zu dürfen dieses Jahr. Bin da super dankbar, glücklich, dass ich das jetzt, dass wir uns das jetzt hier erarbeitet haben, dass ich wieder dabei sein kann. Insofern, wie gesagt, es ist ein Riesenstein von mir gefallen, als ich gewonnen habe. Und ich glaube, das ist so, ja, es kommt jetzt halt erst so mit der Zeit, jetzt so ein bisschen dieses richtig drüber freuen.
Das glaube ich sofort. Für euch als Einordnung, also das Interview ist jetzt eine knappe halbe Stunde nach dem Matchball, also ist noch sehr, sehr frisch. Bevor wir noch ein bisschen über dich und die Zusammenarbeit auch sprechen, noch ganz kurz zu den Plätzen. Es heißt immer so allgemein, ja, es sind schon viele Platzfehler, du spielst ja auch durchaus viel von hinten. Wie gut ist es denn zu spielen oder wie schlecht?
Nee, schlecht will ich gar nicht sagen. Also ich muss sagen, ich bin das erste Mal hier 2012 gewesen bei den Junioren. Da wird ja auch die Quali gespielt, aber das ist dementsprechend noch auf bei anderen Bedingungen, weil da die Quali von den Profis schon stattgefunden und ein paar Trainingseinheiten danach auch noch. Die Plätze sind wirklich über die Jahre immer besser geworden. Jetzt die ersten zwei Tage war es tough zu spielen, weil es sehr heiß war und der Rasen war so ein bisschen stumpf. Das heißt, der Ball ist nicht so gerutscht, wie man sich das vorstellt, so, und auch nicht flach geblieben, sondern manchmal so gestockt und hochgesprungen. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, manche Sandplatzspieler und so weiter haben sich gar nicht mal so unwohl gefühlt. Ja, aber heute waren ein bisschen andere Bedingungen, es war ein bisschen schwüler. Insofern, ich glaube, es kommt mir auch ein bisschen entgegen, wenn es so ist, der Ball ein bisschen durchrutscht und da geht dann der Surf auch nochmal ein bisschen mehr durch.
Danke für die Einblicke. Das ist, glaube ich, auch für die Tennisfans, die nicht hier sind, sich das nicht vorstellen können, sehr wichtig mal zu sehen. Du hast das Wir angesprochen. Wir haben eben im Vorgespräch kurz geredet. Markus Wisselsberger seit jetzt knapp einem Jahr arbeitet ihr zusammen. Ihr kennt den Namen bestimmt durch Philipp Kohlschreiber, der gestern am Mittwoch seine Karriere beendet hat, hier relativ unscheinbar in der zweiten Runde der Qualifikation, hatte er ja angekündigt. Kein Mann der großen Ankündigung, so für jeden in Ordnung. Ja. Jetzt arbeitet ihr seit einem Jahr zusammen. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz ein bisschen beschreiben, wie lange es gedauert hat, bis ihr euch beschnuppert habt und was jetzt gut läuft.
Ja, es war eher ein Wiedersehen, weil wir haben schon mal in der Zeit, wo er in der Tennis-Base war oder wir gemeinsam in der Tennis-Base waren, miteinander gearbeitet. Und muss sagen, ja, es war keine einfache Zeit immer in diesem Jahr, aber ich muss sagen, wir haben es gerade bei den Grand Slam Turnieren, was sicherlich auch für uns Spieler die wichtigsten Turniere des Jahr über ist, sehr gut hinbekommen. Und ja, 3 von 4 Mal qualifiziert ist absolut ein Erfolg, muss man sagen. Deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen habe ich mir diesen Input holen wollen wieder, um eben gewisse alte Sachen wieder ein bisschen mehr hervorzuholen. Und
kannst du ein Beispiel da geben? Zum Beispiel eine spezielle Sache, die du wieder rausholen wolltest, dass ihr zusammen jetzt hinbekommen habt, was wieder besser klappt? Vielleicht ein Schlag oder eine mentale Sache? Oder?
Ja, es ist rein vom Spielerischen her, war das einfach so ein bisschen mehr diese Aggressivität rausholen, dieses, was mich damals auch, glaube ich, sehr gefährlich gemacht hat, dieses Aufschlag und dann direkt mit der Vorhand und so übernehmen. Und ja, über die Zusammenarbeit jetzt in dem Jahr ist das immer besser geworden. Und es hat mich sicherlich auch jetzt hat die letzten Wochen gefährlicher gemacht. Und manchmal dauert es halt, es ist nicht unbedingt so ein Ding, was von jetzt auf gleich kommt. Also ein bisschen Programme vielleicht auch im Kopf so ein bisschen verankert waren davor, die rausgebracht werden mussten. Aber ja, ich glaube, ich bin auf einem ordentlichen Weg und habe auch jetzt die letzten Wochen, ich denke, jetzt haben auch mal die Resultate so ein bisschen mehr das wiedergespiegelt, was auch eigentlich im Training davor schon immer wieder ganz gut da war.
Das ist ja immer schwierig, wenn man was wieder neu justieren will oder neu machen will, das dann auch im Match umzusetzen. Konkret Viertelfinale und Halbfinale auf Challenger-Ebene zuletzt gespielt, jetzt Wimbledon, Hauptfeld. Bisschen Sonnenbrand bekommen, weil du viel im Süden warst. Ja. Ich hätte eine Frage, wenn man schon mal geschnuppert hat oder schon so weit oben war wie du mit den Erfolgen und sich an die ATP-Tour gewöhnt hat, und dann aus der Wohlfühlzone rausgeht, Sachen umstellt, aber das auf Challenger-Ebene oder hier in der Quali zu machen, wie schwer fällt sowas oder wie schwer ist es sozusagen positiv zu bleiben?
Ich muss sagen, ich bin jemand, das, mir ist es nicht so wichtig, wo ich mich unbedingt aufhalte. Ich, natürlich ist man lieber bei ATP-Turnieren und bei den größten Slams. Und man genießt auch dann die Vorzüge zu haben, wenn man das mal natürlich spielt im Jahr. Zum Beispiel, ich habe jetzt, glaube ich, dieses Jahr nur ein ATP in München gespielt. Und das ist natürlich dann auch ein Upgrade zu den Turnieren davor. Nichtsdestotrotz bin ich Tennisspieler und ich will gutes Tennis spielen. Und ich muss ehrlich sagen, ich merke da auch jetzt halt nicht von der Anspannung. Ich persönlich merke da jetzt halt keinen anderen andere Herangehensweise beim Slam oder auch beim Challenger, weil an sich ist es mir einfach wichtig, Matches zu gewinnen. Und vielleicht bin ich da etwas eigen, aber ich mache da wirklich nicht großen Unterschied zwischen Slam und Challenger. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es auf Slams vielleicht für mich besser läuft. Aber ich bin vor Challenger genauso angespannt wie vor Grand Slams, komischerweise. Und ja, ich bin froh, dass ich es sehr gut umsetzen kann in diesen Wochen. Und ja, ich glaube, Markus ist da halt auch einer, der das gut schafft, diese Lockerheit vielleicht auch beim Slam bei mir zu halten, die man, glaube ich, auch ein bisschen braucht. Und auch in diesen engen Situationen diese Bestätigung und Ruhe zu haben. Auch jetzt heute diesen Tiebreak im zweiten, der, ich weiß gar nicht, ich glaube 13-11 ist am Ende ausgegangen, den dann doch irgendwie für mich zu entscheiden. Das ist, glaube ich, warum man auch einen Trainer hat, so ein bisschen. Und freut mich einfach nur, dass das jetzt mal wieder ganz gut geklappt hat beim Slam und ich mich auch mal in Wimbledon qualifizieren konnte jetzt.
Jetzt kommen wir beide auf die Hauptanlage. Ich als Journalist, absolut. Du als Spieler, auf was freust du dich auf der Hauptanlage? So ist ja dann doch nochmal so das prestigeträchtigste Turnier. Auch wenn die Umstände dieses Jahr vielleicht ein bisschen politischer sind als sonst, aber...
Ja, ich glaube, es ist jetzt auch schon 3 Jahre her, wo ich das letzte Mal auf der Hauptanlage war. Ich finde, was cool ist, wir haben ein Spielerrestaurant, wo man so ein bisschen einen geilen Blick auch über die ganzen Außenplätze so haben kann. Und freue mich schon, das erste Panoramabild da von da oben zu machen.
Ihr könnt es dann auf Instagram bei Maxim Harterer sehen.
Ich werde es in die Story posten, dich verlinken. Nein. aber es ist irgendwie so ein Gefühl, einfach diese Anlage wieder zu sehen. Und ist sicherlich was sehr, sehr Besonderes mit Wimbledon.
Da ist jetzt gerade Daniel Masur an uns vorbeigelaufen, nur mal für euch auch als Einschätzung. So schnell wird er den fünften Satz nicht gedreht haben. Das ist hier immer Freud und Leid in der Qualifikation eng beieinander. Maxi, wir kommen zum Abschluss. Du hast gesagt, was du dich freust. Auslosung ist natürlich noch nicht draußen für dich, für keinen. Die wird, glaube ich, heute gemacht. Würdest du eher bevorzugen, kleinerer Platz gegen einen schlagbaren Gegner oder eher ein gesetzter Spieler auf einem größeren Platz mit dementsprechend Stimmung?
Fragt man sich ja immer. So.
Scheißfrage.
Ich weiß immer nie. Es ist in der Regel, glaube ich, nimmt man am Ende doch eher das Machbare los. Und naja, in Wimbledon vielleicht, was ein bisschen besonders ist, es gibt halt doch ein paar mehr Spieler, die sich auf Rasen nicht ganz so wohl fühlen. Deswegen ist, glaube ich, da der Unterschied zwischen einem, ja, oder der Unterschied zwischen den Top-Gesetzten, die sich super wohl fühlen, und jemand, was weiß ich, ein Südamerikaner, der vielleicht noch kaum Vorbereitungsturniere gespielt hat, ist noch mal ein bisschen größer. Insofern ist da der Unterschied zwischen dem Niveau größer. Ich glaube, ich würde natürlich das bevorzugen, aber ich kann es nicht beeinflussen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in Wimbledon auch noch nicht auf einem Riesen-Court gespielt. Insofern wäre das auch sicherlich was man gerne mitnimmt.
Dann erste Runde Schlagbar und dann zweite Runde großer Court.
Sagen wir so.
Ich wünsche dir viel Erfolg dafür. Ja,
danke.
Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja?
Danke auch. Danke, Yannick.
Super.
Cool.